OMR Rabbit Hole wird präsentiert von SalesViewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern, so hört man, aus Bochum. Eben da sitzt SalesViewer und marktführende Firmen wie StepStone, Linde, Cyberport oder Avato Systems setzen auf unseren Partner SalesViewer. Mit SalesViewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine Wahnsinnsunterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit, und zwar jede Woche und jeden Monat. SalesViewer ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bestbewertetste Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann SalesViewer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesviewer.com/OMR-Rabbit-Hole, also Doppel-R. salesviewer.com/OMR-Rabbit-Hole.
Das Luxushotel The Charles liegt in der Münchner Innenstadt. Es grenzt praktisch direkt an den alten Botanischen Garten. Der Mann, der die Bar betritt, sieht unauffällig aus. Braune Daunenjacke, modische Jeans mit einem Riss über dem Knie, an deren Bund, immerhin, ein roter Gucci-Gürtel leuchtet. So beschreibt das Manager-Magazin eine Begegnung mit ihm für eine Geschichte. Während des Gesprächs greift Oliver Samba irgendwann in ein Schälchen mit Zuckertüten, nimmt 6 davon heraus und legt sie nebeneinander. Er wünsche sich, dass weitere Partner gleichberechtigt in den Kreis der 3 Brüder hineintreten würden, erzählt er den Reportern. Zum Beispiel Christian Weiß, der damalige Rocket-Geschäftsführer. Mein Ziel, sagt Oliver Samba damals, ist ein Verbund von Partnern, der auf gemeinsamen Werten und Zielen beruht und den Einzelnen überdauert. So wie bei McKinsey. Es ist ein Wunsch, der sehr verwundert, wenn man hört, wie sich Oliver Samba jahrelang gegenüber seinen engsten Mitarbeitenden mitunter verhalten haben soll. Und es ist ein Wunsch, der sich nicht erfüllen wird. Denn Oliver Samba ahnt damals noch nicht, dass hinter den Kulissen die Revolution längst begonnen hat. Mein Name ist Florian Rinke und das ist die 5. Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba Story.
Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
I hate Rocket. I hate the Samwar Brothers. I hope they die.
OMR Rabbit Hole. Die Samba Story.
Ich habe euch doch in der ersten Folge von diesem Artikel im Manager Magazin erzählt, den mir mein früherer Arbeitskollege nach einem Friseurbesuch empfohlen hat. Nun, die Szene, die ich da gerade geschildert habe, stammt aus diesem Artikel. Im Jahr 2011 zieren die 3 Brüder zum ersten Mal das Cover des Wirtschaftsmagazins. Das Manager Magazin nennt sie damals die Paten des Internets und erzählt die Geschichte ihres Aufstiegs von Alando über Yamba und StudiVZ bis Groupon. Es ist interessant zu sehen, wie schon damals bestimmte Verhaltensweisen beschrieben werden. Das Manager-Magazin schreibt beispielsweise, dass 2 der 3 ursprünglichen City-Deal-Gründer entlassen worden seien, kurz bevor sie die ersten Firmenanteile bekommen hätten. Das Magazin schreibt mit Blick auf die Sambas über raue Methoden, über die Optimierung auf den eigenen kurzfristigen Vorteil und zitiert anonym einen Wagniskapitalgeber mit den Worten: Die Sambas seien mit Blut gesäugt worden, weil sie sich wie ein Rudel Wölfe verhalten würden. Wölfe. So nennt André Alper die Brüder nicht, wenn er über sie spricht. Aber er bedient sich auch einer Metapher aus dem Tierreich. Ich hatte euch in der 4. Folge erzählt, dass der Online-Marketing-Experte für Rocket Internet gearbeitet hat und nach eigenen Angaben auch Anteile an Groupon erhalten sollte. Dann sei er von Oliver Samba übergangen worden, hat mir André Alper erzählt. Es ist nicht das einzige Mal, dass er sich von den Brüdern unfair behandelt fühlt. Es habe noch 2 andere Vorfälle gegeben. Es scheint damals, wie der Artikel im Manager-Magazin zeigt, ein offenes Geheimnis gewesen zu sein, dass mündliche Zusagen der Sambas nicht unbedingt eingehalten werden. Insofern, sagt Alper, hätte er in einigen Fällen vielleicht auch noch genauer hinschauen müssen.
Und ich war einfach manchmal auch ein Teil selber töricht. Ne? Also wenn man weiß, man ist in einem Gewässer, wo auch Haifische sind und dann schwimmt man nicht entsprechend vorsichtig, ist vielleicht auch irgendwo eigener Fehler. So, aber es gab jetzt, glaube ich, schon Konsens darüber, wer der Haifisch ist.
Damals schwört er sich, wenn dreimal etwas passiert, dann bin ich weg. Er ist nicht der Einzige, der damals über einen Wechsel nachdenkt. Doch um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, müssen wir nochmal ein Stück weit zurückgehen. Denn in der vergangenen Folge habe ich euch viel über Groupon und City Deal erzählt. Doch während Mark und Oliver Samba die Expansion des Gutscheingeschäfts vorantreiben, sind parallel auch noch andere Dinge passiert. Also, wir sind jetzt im Jahr 2011. Die Gründung von Rocket Internet liegt knapp 4 Jahre zurück. Je älter ich werde, desto kleiner erscheint mir ein solcher Zeitraum. Aber das ist natürlich Quatsch. 4 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Dafür muss man sich nur mal angucken, wie sich kleine Kinder innerhalb von 4 Jahren entwickeln. Auch ein Blick auf die Tech-Welt zeigt, wie viel sich innerhalb von 4 Jahren verändern kann. Im Jahr der Gründung von Rocket Internet, also 2007, stellt Apple-Gründer Steve Jobs ein neues Produkt vor.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device. And we are calling it iPhone.
2011 wird Apple bereits Weltmarktführer bei Smartphones sein. Es wird den App Store und das iPad geben. 2011 wird der bereits lange schon sehr kranke Steve Jobs sterben und Tim Cook wird die Führung bei Apple übernehmen. Smartphones werden alles verändern. So wie es die Sambas bei der Yamba-Gründung vorausgesagt haben. Und auch für die Geschäfte der Rocket-Startups eine zentrale Rolle spielen. Wie gesagt, in 4 Jahren kann sehr viel passieren. Und auch bei Rocket Internet ist zwischen 2007 und 2011 viel passiert. Mit eDarling hat der Inkubator eine Dating-Plattform aufgebaut und Teile davon an das US-Vorbild eHarmony verkauft. Mit City Deal haben die Sambas einen Groupon-Klon gestartet, an das US-Vorbild verkauft und dort dann das internationale Wachstum rasant vorangetrieben. Davon habe ich euch in der 4. Folge erzählt. Und Rocket Internet hat ab 2008 mit Zalando jenes Unternehmen auf den Weg gebracht, das aufgrund der starken Entwicklung zu einer Art Visitenkarte der Rocket-Idee werden sollte. Der Online-Schuhhändler expandiert nach Österreich, in die Niederlande und Frankreich. 2011 ertönt der Schrei vor Glück dann auch in der Schweiz, England und Italien.
Vi prego, non lasciate mai, mai che la vostra ragazzo, pure vostra moglie, scoprano Zalando.it.
Dieser riesige Online-Schuhshop? Er hat mein Leben zerstört.
Zalando, der Online-Schuhwinkel.
Ich weiß noch, dass dieser Spot damals dauernd im Fernsehen lief, wenn ich Pro7 oder so geguckt habe. Der Typ im Schrank, der alle anderen Männer vor Zalando warnen will. Die Freundin, die beim Anblick des Zalando-Pakets schreit. Und der schreiende Postbote. Zalando und die Agentur Jung von Matt haben mit dieser Idee ein Stück Werbegeschichte geschrieben. Was ich nicht wusste ist, dass der Spot damals überall in Europa gezeigt wird und einfach nur eine andere Tonspur über den Clip gelegt wurde. Die Ausschnitte, die ihr gerade gehört habt, sind aus den Werbespots für Italien, Deutschland und die Niederlande. Aber bei meinen Recherchen hat mir jemand erzählt, dass Oliver Samba den Spot einfach weltweit zeigen wollte. Denn als klar ist, dass das Zalando-Modell funktioniert, rollt Rocket Internet das Konzept Ende 2010 und speziell dann auch 2011 in andere Länder außerhalb von Europa aus. Innerhalb von nicht mal 1,5 Jahren platziert Rocket Internet seine Klone auf allen 5 Kontinenten. Und ich habe tatsächlich ein Video gefunden von einem Zalando-Klon aus dem Nahen Osten, der das Konzept nahezu 1:1 kopiert hat.
ركز معي وخليك صاحي منيح. إياك تخلي زوجتك أو بنتك أو حتى أختك تعرف عن شيء اسمه Namshi.com. هالموقع الرهيب يلي بيبيعك آخر صيحات الموضة.
In Japan heißt der Zalando-Klon Lokondo, in Russland Lamoda, in Südostasien Zalora, in Brasilien Dafiti, im Mittleren Osten Namshi, in Indien Yabong, in Südafrika Zando und in Australien The Iconic. Die Motivation hat Oliver Samba bei einem Auftritt auf der NOAA-Konferenz mal so beschrieben.
You know, life is everywhere the same, yeah? Meaning, people want in most countries clothes, yeah? So people are not running around naked, yeah, in most markets. But basically, it's it's again, the question is like, how big it is in 2027? How difficult is there? It is like Germany plus 20% difficult, yeah? Meaning, of course, maybe in the very beginning, I can't send my the capital that I need for the business, but I need to carry cash. Maybe I need to build my own last mile delivery. So basically, here I give the product to DHL. In Brazil, I give it to six different providers because one is good in the north and one is good in the south. And in Pakistan, I deliver it with my own people. But I always say, a good entrepreneur, you know, maybe we didn't get the price for the highest innovation, but you know, what does it matter? In the end, we are entrepreneurs who say, whatever it takes, if it takes to kind of like build our own last mile to basically build a post, I'm ready to build a Pakistani post, yeah? So, why not?
Das Geld für die Expansion sammelt Oliver Samwer von Investoren wie Kinnevik, Tengelmann oder Holzbrink ein, die zuvor auch schon mit dem Investment in Zalando gute Erfahrungen gemacht haben. Doch ausgerechnet beim ersten Zalando-Klon Locondo, der anfangs die höchste Priorität genossen haben soll, vollzieht Oliver Samwer schnell die Rolle rückwärts und verkauft das Unternehmen früh weiter. Und das hat viel mit dem 11. März 2011 zu tun. Denn an diesem Tag kommt es in Japan zu einem verheerenden Erdbeben, das in Deutschland den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie einleiten wird. Die ARD sendet abends um 22.30 Uhr eine Sonderausgabe der Tagesthemen.
Eine Riesenwelle, die niederwalzt, was ihr in den Weg kommt. Alles reißt sie mit, Häuser, Autos und, so steht zu befürchten, sehr viele Menschen. In Japan hat heute ein gewaltiges Erdbeben, ein Tsunami ausgelöst und ganze Landstriche verwüstet.
Ich wollte euch an dieser Stelle eigentlich eine Zahl nennen, sowas wie, das Beben hat eine Stärke von 9,0 auf der Richterskala. Aber ich fand eine andere Zahl veranschaulicht die Dimension viel besser. Auf der Liste der 20 weltweit stärksten Erdbeben seit dem Jahr 1900 liegt das Beben in Japan auf Platz 4. Es löst damals Flutwellen aus, die einen verheerenden Schaden anrichten. Mehr als 22.000 Menschen verlieren bei der Naturkatastrophe ihr Leben, mehr als 400.000 Gebäude werden zerstört. Und was hinzukommt, eine 14 Meter hohe Welle trifft das Atomkraftwerk in Fukushima. Auch andere Atomkraftwerke sind betroffen. Wie schlimm die Probleme sind, ist zunächst unklar.
Nach dem schweren Erdbeben in Japan bleibt die Lage in mehreren Atomkraftwerken kritisch. Probleme gibt es in drei Meilern. In Fukushima werden weiterhin zwei Reaktorblöcke mit Meerwasser gekühlt, um die Gefahr einer Kernschmelze einzudämmen. Aus Onagawa wurde ein leichter Störfall gemeldet und auch in Tokai soll ein Kühlsystem ausgefallen sein, inzwischen aber wieder funktionieren.
Tagesschau-Moderator Jens Riewer beschreibt hier die Lage zwei Tage nach dem Erdbeben. Tagelang herrscht Verwirrung darüber, ob es in Fukushima zur Kernschmelze gekommen ist oder nicht. Erst mehr als zwei Wochen nach dem Erdbeben räumt der Kraftwerksbetreiber TEPCO ein, dass die Radioaktivität in der Region 10.000-fach erhöht ist. Die japanische Regierung wird die Probleme am Kraftwerk später als schlimmer einstufen als die beim Reaktorunglück in Tschernobyl. Ich erzähle das alles, weil ich selbst vergessen hatte, wie unübersichtlich damals alles ist. Erst dadurch wird aber klar, wie schwierig es auch für Unternehmen gewesen sein muss, die Lage zu überblicken. Zum Beispiel für Rocket Internet. Denn während in Deutschland schnell über die Sicherheit der eigenen Atomkraftwerke diskutiert wird, stellt man sich bei Rocket eine ganz andere Frage. Was ist mit unserem Team? Denn im Dezember 2010 hatte Rocket Internet, wie gesagt, in Japan Locondo gestartet, um das Zalando-Geschäftsmodell weltweit zu skalieren. Als das Erdbeben Japan erschütterte, waren daher auch Menschen aus dem Rocket-Kosmos betroffen. Nicht zuletzt der damalige Geschäftsführer Uwe Horstmann, der für Locondo zuständig war. Er hat vor einiger Zeit mal im OMR-Podcast erzählt, wie er die Situation 2011 erlebt hat.
Das hat uns natürlich dann auch schon, oder mich hat das ziemlich aufgewühlt. Da war ganz interessant, wir waren eine kleine Gruppe von Deutschen in Japan. Die Lea Kramer war zum Beispiel zu der Zeit auch in Japan und wir haben uns dann da immer gegenseitig verständigt. Sie war da bei Groupon, ich da bei Locondo, dem japanischen Zalando-Klon, wenn man so möchte, haben uns immer unterhalten, probiert Kontakt aufzunehmen, wie sieht es eigentlich jetzt gerade aus, müssen wir evakuieren und irgendwann sind wir dann wirklich alle da ausgeflogen. Das war natürlich irgendwie echt so ein Moment, wo du aus dieser Erdbebensituation, alles unklar, zu dem Zeitpunkt war ja auch nicht sicher, gibt es nicht eine maximale atomare Verstrahlung gerade, ne? Also Fukushima war ja irgendwie am Brodeln, war überflutet worden, wir hatten das so live auch ein bisschen im Fernsehen gesehen, wie die Wellen reinkommen, 11. März 2011 und Ja, das war natürlich eine ziemlich intensive Situation.
Oliver Samwa sei anfangs nur genervt gewesen, weil die Telefonverbindung nach Japan immer gestört gewesen sei, hat mir ein früherer Rocket-Mitarbeiter erzählt. Doch je mehr Informationen bekannt wurden, umso klarer wurde die Tragweite dessen, was da gerade in Japan passiert. Oliver Samwa habe dann angeboten, dass alle ausfliegen können. Auch die japanischen Mitarbeitenden mit ihren Familien, erzählt der frühere Rocket-Mitarbeiter. Er sagt, das fand ich damals beachtlich von Olli. Die Katastrophe ist ein Einschnitt. Erst im Oktober 2010 hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel beschlossen, die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke zu verlängern und den bereits unter Rot-Grün vereinbarten Atomausstieg damit zu kippen. Nun folgt die Rolle rückwärts.
Ich bin sozusagen jetzt belehrt worden durch Japan, dass die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte, für vertretbare Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunami-Welle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen.
Ich will diese Atomdiskussionen an dieser Stelle gar nicht weiter vertiefen. Das würde zu einer XXL-Folge führen. Also zurück zu den Samwas. Wir müssen jetzt einen kleinen Sprung machen. Denn im Jahr 2011 passieren damals wahnsinnig viele Dinge parallel, die für die weitere Geschichte der Samwa-Brüder enorm wichtig sind. Im Grunde ist das Jahr 2011 ein Jahr der Wendepunkte, in vielerlei Hinsicht. Der erste Wendepunkt ist, dass Rocket Internet beginnt, das Klonmodell nun international auszurollen. Davon habe ich ja gerade erzählt. Der zweite Wendepunkt hat mit Brian Chesky zu tun und mit einer Designkonferenz, die knapp 4 Jahre zuvor in San Francisco stattfand. Damals waren alle Hotels der Stadt nahezu ausgebucht. Brian Chesky und sein Mitbewohner hatten daraufhin die Idee, einen Schlafplatz auf Luftmatratzen zu vermieten. Seit Ende der 1990er Jahre gab es bereits das Couchsurfing-Netzwerk, das 2003 in ein Unternehmen umgewandelt wurde. Brian Chesky und Joe Gebbia setzen statt der Couch auf Luftmatratzen und fragen sich, könnte man daraus nicht ebenfalls ein Unternehmen machen?
I remember the first person I told the idea to, I said, hey, we've got this idea, we're going to build this website where you, like strangers could host other strangers in their homes. And the person who was kind of somebody I looked up to in Los Angeles, he looks at me with a straight face. I said, yes. He said, Brian, I hope that's not the only idea you're working on.
Doch die beiden Gründer lassen sich nicht beirren. Sie machen aus ihrer Idee eine Internetseite. airbedandbreakfast.com. Heute besser bekannt als Airbnb. Um das Projekt zu finanzieren, verkaufen sie damals Cornflakes.
So Barack Obama, John McCain are both running for president. And we thought, you know, the breakfast isn't selling, we're a bed and breakfast, we're not selling beds, maybe we can sell breakfast. And so we started selling collectible breakfast cereal, a Barack Obama themed cereal called Obama O's, which is like Cheerios, and we called it the breakfast of change. And we learned about John McCain was a captain in the Navy, so we called it Captain McCain's, a maverick in every bite. And we made these really funny like looking cereal boxes. We actually ended up selling $30,000 worth of collectible breakfast cereal. And that was actually originally how we funded the company.
Ich weiß leider nicht mehr genau wo, aber in irgendeinem Text über die Gründer tauchte das Wortspiel Serial Entrepreneur auf. Was ich so lustig finde, dass ich es hier einfach mal kurz erwähnen wollte. Ich finde, man erkennt an dieser Cornflakes-Geschichte ziemlich gut, wie schwierig der Start für die Gründer war und wie kreativ sie sein müssen zu Beginn, um weiterzukommen. Im März 2008 wird Airbnb gegründet. Nach und nach spricht sich das Angebot herum. Und die Gründer finden auch eine Lösung für das Problem, dass Fremde Fremden vertrauen müssen, indem sie die Bezahlung komplett über die Plattform abwickeln. Die Botschaft ist klar, die Wohnung gehört zwar einem oder einer Fremden, aber du musst nur Airbnb vertrauen. Bis dahin gibt es im Grunde 3 Kategorien für Reisende, wenn sie nicht gerade campen wollen. Ferienwohnung oder Haus, Hotel oder natürlich Cluburlaub.
Bienvenidos, heißt willkommen, fühlt euch wohl bei uns.
Airbnb gelingt damals etwas, was es in der Wirtschaft nur selten gibt. Sie erweitern das Spektrum um eine Kategorie. Wer beispielsweise einen Städtetrip plant, muss nicht zwangsläufig ein Hotel oder Hostel buchen. Er kann auch ein Airbnb mieten. Und was aus Sicht von InvestorInnen noch besser ist, sie schaffen das, ohne eigenes Inventar aufzubauen. Airbnb ist die Plattform, aber die Wohnungen gehören anderen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, gelingt es jemand anderem, für die Kundinnen interessanter zu sein, wird es sehr schnell sehr schwer für Airbnb. Auf der Internetseite von Airbnb kann man die Geschichte des Unternehmens in ein paar kurzen Stichpunkten nachlesen. Unter dem Datum Juni 2011 sieht man das Bild einer Bahn und ein paar Gebäuden. Wir starten unsere internationale Expansion mit der Eröffnung unseres Büros in Deutschland, steht unter dem Bild. Es ist ein unauffälliger Satz. Er klingt ganz harmlos. Zu harmlos. Er verschleiert, dass Airbnb damals ums Überleben kämpft. Er verschleiert die Angst der Gründer. Im Oktober 2010 ist in Berlin eine Firma gegründet worden. Sie heißt Jade 1091. Der Name ist nichtssagend und das zu Recht. Es ist eine leere Hülle, die geschaffen wurde, um sie irgendwann schnellstmöglich mit Leben füllen zu können. In der Geschichte von Rocket Internet wird es Dutzende dieser Vorratsgesellschaften geben. Sie werden aktiviert, wenn eine Chance erkannt wird. Und das hier ist eine Chance. 2010 ist Airbnb um 800% gewachsen. Weltweit haben 1,6 Millionen Menschen über Airbnb eine Übernachtungsmöglichkeit gebucht. Das Potenzial ist riesig. Und im Februar 2011 ist es daher soweit. Die Hülle erwacht zum Leben. Aus Jade wird Wimdu. Und Wimdu hat einen Auftrag. Es soll schneller sein als Airbnb.
Has anyone heard about these Sandler brothers? They basically, they clone, yeah, Rocket Internet. And they basically copy American websites quickly and they try to sell it back to you. And if you don't, then they just try to, so it's kind of like putting a gun to your head. And they cloned us and we had 40 employees. We had raised $7 million. They cloned us and they raised $90 million. And in 30 days, they hired 400 people. And I was, and they wanted to sell the company, and if they couldn't, they were gonna like destroy us around the world. And the problem with Airbnb is if we're not everywhere around the world, like a travel site not being in Europe is like your phone not having email. It doesn't actually work.
Brian Chesky ist besorgt. Er hat gerade von Wimdu gehört. Und natürlich hat er gesehen, was damals bei Groupon passiert ist. Er hat mitbekommen, wie Mark und Oliver Samba mit CityDeal einen Konkurrenten aufgebaut haben. Wie schnell sie gewachsen sind. So schnell, dass Groupon-Gründer Andrew Mason CityDeal irgendwann gekauft hat, um nicht von der neuen Konkurrenz abgehängt zu werden. Und jetzt? Jetzt ist da Wimdu, ein Startup, das 90 Millionen US-Dollar Wagniskapital erhalten hat. Es ist die größte Summe, die bis zum damaligen Zeitpunkt im Rahmen einer Finanzierungsrunde jemals in ein europäisches Startup investiert wurde. Oliver Samba hat mal wieder dafür gesorgt, dass er 10-mal so viele Kanonen wieder gegenüber hat. Was ist also, wenn den Sambas mit Wimdu das gelingt, was ihnen auch mit CityDeal gelungen ist? Im Frühjahr 2011 ist das alles noch sehr präsent. Die Übernahme von CityDeal ist nicht mal ein Jahr her. Brian Chesky braucht einen Rat. Aber als er Andrew Mason, den Groupon-Gründer, anruft, bekommt er nur eine Prognose. Sie machen dich fertig. Es wird ziemlich schnell deutlich, wie Wimdu dabei offenbar vorgeht. Zum einen versucht das Startup, möglichst schnell ein möglichst großes Angebot an Wohnungen aufzubauen. Zum anderen schmeißt Wimdu die Marketingmaschine an, um KundInnen zu locken. Samba-Biograf Joel Kaczmarek hat mir gesagt, dass er damals nicht unbedingt auf die Airbnb-Gründer gewettet hätte.
Ich erinnere mich noch, ich hatte einen der Airbnb-Gründer wirklich damals in unserem Büro in Gründerszene zum Interview, was ja mittlerweile ist, ist ja de facto ein Rockstar in der Tech-Welt. Und es hat einer mal drunter kommentiert unter diesen Artikel mit dem Airbnb-Gründer, das sind doch Designflöten, die Samba-Brüder werden die auseinandernehmen. Nachdem ich ihn getroffen hatte, hatte ich einen ähnlichen Eindruck, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen der Vordenker, so der Feingeist von denen. Und wenn man sich so die Exekutivpower der Sambas anguckt hat, hätte man eigentlich gedacht, dass sie es schaffen müssten, in Europa und speziell mal in Deutschland deutlich schneller mit diesem Modell voranzukommen, weil es ja auch wirklich darum ging, dass man eigentlich nur virtuelles Inventar aufbaut. Das war eigentlich das gleiche Modell wie Alando, nur dass man halt nicht Gebrauchtwaren auf den Marktplatz stellte, sondern de facto Unterkünfte.
Wimdu ist damals nicht der einzige Airbnb-Klon, der weltweit entsteht. Aber er ist der, den die Gründer am meisten fürchten. Denn das Vorgehen der Samba-Brüder hat sich natürlich auch im Silicon Valley herumgesprochen. Und schnell machen auch die Airbnb-Gründer damit Bekanntschaft. Oder behaupten dies zumindest. Im Juni 2011 wendet sich Airbnb per E-Mail an seine rund 100.000 VermieterInnen, um sie vor Copycats zu warnen. Schaut man sich die Vorwürfe an, wird schnell klar, dass die Airbnb-Verantwortlichen offenbar speziell einen Konkurrenten im Blick haben. Wimdu und die Samba-Brüder. Es gäbe Unternehmen, heißt es in der Mail, die behaupten, sie seien die internationale Version von Airbnb, schreibt das Unternehmen. Manche würden behaupten, dass sie zu Groupon oder eBay gehören. Und es gäbe Unternehmen, die einfach Profile von VermieterInnen kopieren, ohne deren Zustimmung. Es sind harte Vorwürfe. Aber sie klingen nicht abwegig, finde ich, nach allem, was ich während meiner Recherchen über die Vorgehensweise der Sambas und mancher ihrer Mitarbeitenden gehört habe. Aber es bleiben eben Vorwürfe, die natürlich auch gezielt als PR-Taktik eingesetzt werden könnten, um das Image der Konkurrenz zu beschädigen. Oliver Samba wollte sich dazu übrigens nicht äußern. Ich habe auch mit Philipp Klöckner über Vimdu gesprochen. Er hat damals als Berater für Rocket Internet gearbeitet und bei Online-Marketing-Themen unter anderem auch Vimdu unterstützt. Er sagt zu Recht, dass Duplikate nicht unbedingt Kopien sein müssen. Von Tricksereien habe er nichts mitbekommen, könne sie aber auch nicht ausschließen.
Das Gesamtinventar an Ferienwohnungen ist natürlich endlich. Das heißt, natürlich hat man irgendwann die gleichen Objekte auf der Plattform, die man über nicht nur Airbnb, sondern auch HomeAway und UpRetail und Holiday Rentals Co. UK und was weiß ich buchen kann. Also eine gewisse Duplizierung ist ganz normal. Wenn da jemand den kurzen Weg genutzt hat und das einfach per Copy-Paste auf die Plattform gebracht hat, dann finde ich persönlich das natürlich nicht okay.
Die Airbnb-Gründer treffen sich damals mit Oliver Samba und anderen aus dem Rocket-Team. Sie sprechen über eine Übernahme. Als CityDeal von Groupon übernommen wurde, hatten sich die CityDeal-InvestorInnen rund um die Samba-Brüder noch mit 10% am Unternehmen zufrieden gegeben, um anschließend sehen zu müssen, wie groß zumindest kurzfristig ihr Beitrag zum Erfolg war. Bei Airbnb sollen sie daher angeblich 25% fordern, ein Viertel der Firma. Brian Chesky hat ein schlechtes Gefühl. Er fragt auch Mark Zuckerberg um Rat. Auch der Facebook-Gründer kennt die Samba-Brüder. Auch er hat erlebt, wie mit StudiVZ ein deutscher Klon entsteht und rasant groß wird. Auch er wollte damals die Deutschen übernehmen. Doch anders als Andrew Mason und Groupon bekam er nicht den Zuschlag. Facebook musste gegen StudiVZ antreten. Und gewann. Mark Zuckerberg hat seine Lehren daraus gezogen. Kauf sie nicht, soll er Brian Chesky geraten haben. Das bessere Produkt wird gewinnen. So beschreibt es jedenfalls LinkedIn-Gründer Reid Hoffman in seinem Buch Blitzscaling. Auch in sein Unternehmen hatten die Sambas investiert. Und er ist wiederum einer der Investoren von Airbnb. In einer Vorlesung in Stanford hat Brian Chesky Jahre später erzählt, wie schwer die Entscheidung damals gewesen sei.
We had this conversation and there was the pragmatic decision of should we acquire them and then there was the like kind of values decision. The pragmatic one should have probably have said buy them because you can't risk losing international, so just guarantee you're going to get international. But we ended up not buying them. And the reason we ended up not buying them is I just didn't like the culture. I didn't want to bring in this 400 people. I felt like we were missionaries and they were mercenaries. I didn't think they were doing it for the beliefs. I thought they were doing it to make a lot of money very quickly.
Auch Reid Hoffman rät Brian Chesky damals, Vimdu nicht zu kaufen. Wir können siegen. Der Schlüssel dazu ist aus seiner Sicht das Blitzscaling. Rasantes Wachstum, bei dem der Geschwindigkeit Vorrang vor der Effizienz gegeben wird. Im Grunde versucht Airbnb damit, die Samba-Brüder mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Oder wie es Brian Chesky ausdrückt,
and I also felt like the best revenge against an internet startup, internet clone was just to make them run the company long term. It's like you had the baby, now you gotta raise it.
Im Mai 2011 berichtet das US-Portal TechCrunch, dass Airbnb 100 Millionen US-Dollar bei InvestorInnen eingesammelt hat. Das Startup wurde dabei offenbar mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Einen Monat später wird bekannt, dass Airbnb den deutlich kleineren deutschen Klon Akoleo übernimmt und damit von Hamburg aus im Heimatmarkt von Vimdu gegen die Copycat antritt. Innerhalb weniger Monate entstehen Büros in London, Hamburg, Berlin, Paris, Mailand, Barcelona, Kopenhagen, Moskau oder Sao Paulo. Innerhalb von einem Jahr verzehnfachen sich die Buchungen. Das rasante Wachstum und der harte Konkurrenzkampf werden nicht folgenlos bleiben. Denn es gibt Kollateralschäden. Speziell in den Großstädten regt sich schnell Ärger. Wohnraum ist hier mitunter sowieso knapp. Durch Plattformen wie Airbnb entstehen nun Anreize für EigentümerInnen, Wohnungen nicht dauerhaft zu vermieten, sondern für einzelne Übernachtungen. In einer Doku aus dem Jahr 2018 hat ein Mitarbeiter der Stadt München das mal vorgerechnet.
Sie müssen sich vor Augen führen, die Vermietung pro Tag sind zwischen 100 und 250 Euro. Also ist die Wohnung im Grunde genommen nach 10 Tagen, wenn man komplett den Monat vermietet, finanziert. Und rein rechnerisch ab dem 10. Tag wird Gewinn eingefahren.
Die Zahlen dürften 2011, 2012 vermutlich noch etwas anders ausgesehen haben. Aber die Vorwürfe sind natürlich im Kern ähnlich. Letztlich geht es um die Frage, ob durch Angebote wie Airbnb oder Vimdu Wohnraum in den Städten fehlt, was dann zu steigenden Preisen beiträgt. Ich will diese Diskussion hier gar nicht vertiefen, das würde den Rahmen sprengen. Grundsätzlich zeigt der Fall Airbnb aber sehr schön, wie eine gute Idee zu Problemen führen kann, wenn sie sehr groß wird und Fehlanreize nicht korrigiert werden durch Regeln. Denn eigentlich ist es ja gut, wenn bestehende Flächen besser ausgenutzt werden. Genauso wie es eigentlich gut ist, wenn es intelligentere Mobilitätslösungen gibt als den privaten PKW für jedermann. Trotzdem haben wir in den vergangenen Jahren ja auch bei Modellen wie Uber ähnliche Diskussionen gesehen. Mit Blick auf die Geschichte der Samwer-Brüder finde ich viel interessanter, wie es Airbnb gelingen konnte, Vimdu zu schlagen. Denn genau das passiert. Die naheliegende These ist natürlich, dass Airbnb gewonnen hat, weil die Gründer durchschaut haben, dass von den Samwers offenbar oft die gleiche Strategie verfolgt wird. Ungefähr so, wie Lisa Simpson ihren Bruder durchschaut.
Nein, es gibt nur eine vernünftige Möglichkeit, das zu regeln. Stein, Papier, Schere. Armer, fantasieloser Bart, der nimmt immer den Stein. Den guten alten Stein, den schafft keiner. Stein! Papier! Nein!
Philipp Klöckner, der Vimdu damals beraten hat, hatte eine andere Erklärung.
Ich glaube nicht, dass Vimdu zwangsläufig jetzt deswegen nicht funktioniert hat, weil Rocket das Long Game nicht kann. Ich glaube, dass Airbnb einfach sozusagen so gut war, gerade auf dem Produkt Wohnungen, die vorher nicht im Markt waren, in großen Städten anzubieten, dass ihre Kundenzufriedenheit so hoch war, dass es unheimlich schwer war, neue Kunden für den Bereich zu gewinnen. Die sogenannten Early Adopter, also die höchste Bereitschaft haben, so ein Produkt zu nutzen. Viele Reisende vielleicht, die gern bei anderen Leuten mit einem kleinen Budget übernachten, die haben Airbnb genutzt und für die gab es eigentlich keinen Grund zu wechseln, weil Airbnb einfach eine unheimlich gute Kundenerfahrung hatte. Und deswegen war es für uns schwer, einerseits das Inventar aufzubauen, was Airbnb hatte, also Hunderttausende von Ferienwohnungen weltweit dazu zu bringen, dass sie über uns überhaupt vermarktet werden wollen. Und gleichzeitig die Kundennachfrage zu generieren, also Leute davon überzeugen, dass das jetzt der neue Weg wäre, zu reisen, ohne dass wir so eine starke Brand hätten wie Airbnb.
Philipp Klöckner sagt, Airbnb habe einfach weniger Fehler gemacht. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Marketing habe Vimdu sogar außerhalb der USA relativ klar gegen Airbnb gewonnen. Doch die KundInnen-Erfahrungen bei Airbnb seien einfach besser gewesen als bei Vimdu. Dadurch hätte Airbnb pro KundIn deutlich mehr Umsatz gemacht.
Die Wahrheit ist, dass Airbnb wahrscheinlich für jeden Neukunden, den wir, oder sagen wir für 10 Neukunden, die wir hatten, brauchte Airbnb nur 2 gewinnen, weil ihre Neukunden innerhalb des ersten Jahres schon mehrmals wieder gebucht haben mit Airbnb. Während es bei Vimdu relativ schwer war, überhaupt zu messen, ob Leute das im gleichen Jahr nochmal nutzen würden.
Was das mittel- bis langfristig für ein Unternehmen bedeutet, ist klar. Die Kosten für das Marketing und letztlich für die KundInnengewinnung bleiben viel zu hoch.
Bei Vimdu haben wir es halt geschafft, mit Gutscheinen und gutem Marketing Leute zu finden, die das mal probieren wollten. Aber sozusagen der Rest der Organisation, obwohl das alles großartige Leute waren, die da gearbeitet haben, aber es war sozusagen schwer, die gleiche Kundenerfahrung herzustellen wie bei Airbnb.
Ich weiß nicht, ob das Bild 100% zutreffend ist. Aber für mich wirkt das ein bisschen so, als wäre Vimdu wie ein One-Night-Stand, den man auf den ersten Blick attraktiv findet, bei dem man am nächsten Morgen aber merkt, dass man dann doch nicht mehr anrufen wird. Airbnb gelingt es hingegen, eine Beziehung aufzubauen. Eine Erfolgsgeschichte wird Vimdu nicht mehr. 2016 übernimmt der Ferienhausvermittler Novasol das Unternehmen. 2018 ist dann endgültig Schluss. In den 7 Jahren seit der Gründung wird Vimdu mehr als 60 Millionen Euro Verlust anhäufen und auf dem Weg einen Großteil der Mitarbeitenden entlassen. Airbnb hingegen wird 2020 an die Börse gehen, während die Tourismusbranche weltweit aufgrund der Corona-Pandemie am Boden liegt. An der Börse ist das Unternehmen heute fast 50 Milliarden Dollar wert. 2022 erzielt Airbnb außerdem erstmals in der Firmengeschichte einen Gewinn, und zwar in Milliardenhöhe. 2014 hat Brian Chesky bei seinem Auftritt an der Stanford University erzählt, wie sich irgendwann sein Blick auf das eigene Unternehmen und auf die eigene Rolle verändert hat.
And then we started thinking, at some point you go from building the product to phase two, which is building the company that builds the product. And so a lot of the talk is about how do you build the product, how do you get product market fit. Once people start doing that, now you've got to build a company. And it doesn't matter how great your original product or idea is, if you can't build a great company, then your product will not endure. And so we thought about this, and one of the things we realized is we want to build a company for the long term.
Wie gesagt, 2011 ist das Jahr der Wendepunkte. Es ist das Jahr, in dem das Copycat-Modell in Deutschland aus meiner Sicht an einen Scheideweg kommt. Wobei in diesem Zusammenhang etwas ironisch ist, dass ausgerechnet im März 2011 das Buch eines US-Professors auf Deutsch erscheint, das Copycats heißt und den Untertitel trägt: Gut kopiert ist besser als teuer erfunden. Dennoch verändert sich damals etwas. Ich hatte euch ja schon von Stefan Glänzer erzählt, dem Ricardo-Gründer, der den Fokus auf Copycats in der deutschen Startup-Szene öffentlich kritisiert hatte. Er ist damals aber nicht der Einzige. Nach und nach gibt es immer mehr kritische Stimmen, die den bisherigen Weg hinterfragen. Nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes Anfang des Jahrtausends herrscht eine Art Eiszeit in der deutschen Gründerszene. Doch das ist 2011 fast 10 Jahre her. Und Deutschland steht inzwischen wieder anders da. Galt das Land vor einiger Zeit noch als der kranke Mann Europas, ist die wirtschaftliche Stärke inzwischen zurückgekehrt. Die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und liegt 2011 nur noch bei 7,1%. Gleichzeitig exportiert die Bundesrepublik 2011 erstmals Waren im Wert von mehr als 1 Billion Euro ins Ausland. Die deutsche Wirtschaft wächst so stark wie seit Jahren nicht mehr. Der Spiegel schreibt vom 2. Boomjahr in Folge, während viele andere europäische Staaten weiterhin mit Problemen zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, ob es diese Aufbruchstimmung ist, die unterschwellig im Jahr 2011 etwas verändert. Oder Tim Bensko, der in diesem Jahr durchstartet und uns zeigt, dass wir alles schaffen können.
Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir.
Aber ich glaube schon, dass es leichter ist, mutig in die Zukunft zu schauen, wenn man gesamtgesellschaftlichen Rückenwind hat. Das Startup 6 Wunderkinder, das sind die von dieser To-Do-Listen-App Wunderlist, ruft 2011 jedenfalls zum Umsturz auf. The Anti-Copycat Revolution starts now, schreibt das Startup in einem Blogpost. Es geht in dem Post darum, auf den neuen Gründergeist in Berlin-Mitte hinzuweisen, wo inzwischen die Ex-Jamba-Mitarbeiter Jens Begemann und Philipp Möser mit dem Spielehersteller Wooga einen europäischen Champion im Mobile-Games-Bereich aufgebaut haben. Und auch andere Startups wie die Wissenschaftsplattform ResearchGate mit innovativen Ansätzen auffallen. Auch die Bundesregierung will damals im Technologiebereich mehr bewegen. Im Jahr 2011 startet der German Silicon Valley Accelerator, der Startups einen mehrmonatigen Aufenthalt in der Bay Area ermöglicht. Die Anti-Copycat-Revolution gefällt damals allerdings nicht jedem. StudiVZ-Investor Lukas Kadowski nennt den Beitrag eine asoziale Hetzkampagne. Er kritisiert, dass sich 6 Wunderkinder auf Kosten anderer profiliert. Auch Gründerszene-Chefredakteur Joel Kaczmarek sieht die Aktion kritisch und wirbt dafür, stärker zu differenzieren, wobei er auch transparent macht, dass der von Lukas Kadowski ins Leben gerufene Company Builder Team Europe einer der Gründerszene-Investoren ist. Ich habe es ja an anderer Stelle schon erwähnt, die Szene ist klein und man kennt sich. Aber im Grunde sind ja nicht die Copycats das Problem, sondern die Methoden, die dabei genutzt werden, KonkurrentInnen zu übertrumpfen. Und ganz so schlimm scheinen auch viele führende Köpfe aus der Startup-Szene das Copycat-Modell nicht zu finden. Als das Portal Gründerszene eine 31-köpfige Jury den Gründer des Jahrzehnts wählen lässt, entfällt die große Mehrheit der Stimmen auf Oliver Samwa, der anschließend im September 2011 von Chefredakteur Joel Kaczmarek den Preis überreicht bekommt.
Gründerszene heute wieder in Pokalmission in der schönen Rosenstraße. Über uns befinden sich die Büros von Groupon, ehemals Citydeal. Ich darf diesen schönen Pokal an Oliver Samwa als Gründer des Jahrzehnts übergeben.
In dem Video, das man heute noch bei YouTube findet, wird Oliver Samwa etwas überrumpelt. Das Gründerszene-Team platzt in ein Meeting herein. Am Whiteboard sieht man Notizen. Joel Kaczmarek überreicht Oliver Samwa den Pokal. Es gibt ein kleines Gespräch, das war's. Oliver Samwa gibt sich locker im Gespräch, doch ich finde, man merkt ihm an, dass er sich in der Situation nicht wohlfühlt. Er ist irgendwie angespannt. Gespräche mit JournalistInnen führt er selten. Und im Grunde nur, wenn es unbedingt sein muss, habe ich das Gefühl. Das bekommt wenige Wochen später Mike Butcher zu spüren. Mike Butcher ist an diesem Tag im Oktober 2011 besonders früh aufgestanden. Um 5 Uhr morgens, um genau zu sein. Er fährt in London zum Flughafen, steigt in ein Flugzeug, fliegt nach Frankfurt. Von dort sind es rund 100 Kilometer bis ins rheinland-pfälzische Fallendar, wo an diesem Tag an der Business School WHU die Konferenz Idea Lab stattfinden soll. Mike Butcher ist Journalist beim weltweit wohl wichtigsten Nachrichtenportal für Startups, TechCrunch. Und nach jahrelangen Versuchen, ein Interview mit Oliver Samwa zu bekommen, soll es heute klappen. Oliver Samwa wird hier heute in Fallendar sprechen. Er wird mit einem Flipchart und einem Rotstift auf der Bühne stehen und Grafiken zeichnen. Er wird davon schwärmen, dass man im Schlaraffenland für UnternehmerInnen geboren sei. Er wird von der Bühne gehen und Mike Butcher wird sich für das Interview bereit machen. Das dann jedoch nicht kommt.
Yeah, we don't want to be the Richard Branson. Yeah, Richard Branson likes to be in the shadow. We are Germans, we have kids, we don't want that.
Nach knapp 5 Minuten ist das Gespräch beendet. Oliver Samwa lässt den Journalisten stehen. Vielleicht gab es im Vorfeld ein Missverständnis. Vielleicht hatte er es wirklich eilig. Aber an diesem Tag hat er Mike Butcher verprellt. Und das war ein Fehler aus meiner Sicht. Ich erzähle euch gleich, wie es mit Mike Butcher und Oliver Samba weitergeht. Doch vorher ist noch etwas anderes passiert. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die nächsten Wochen für Oliver Samba zu den härtesten zählen dürften, seit der Gründung von Rocket Internet. Denn der Blick auf Themen wie Innovation und Gründerkultur verändert sich damals auch bei Rocket Internet. Einige Mitarbeitende beginnen nach und nach umzudenken, Dinge stärker zu hinterfragen und sich zu überlegen, wie man es anders machen könnte. Sie hadern an vielen Stellen weniger mit dem Kopieren von Geschäftsmodellen, sondern mit der Dreistigkeit, mit der dabei teilweise Grenzen überschritten werden. So haben sie es mir zumindest erzählt. Was ist mit Langlebigkeit, Substanz? Es geht um die Stärken von Rocket Internet und um die Schwächen. Wollen wir dauerhaft so weitermachen? 2011 ist das Jahr der Wendepunkte. Und dies ist der nächste. Denn bei vielen langjährigen Mitarbeitenden hat sich auch eine Menge Ärger aufgestaut. Sie haben im Laufe der Zeit ihre Erfahrungen mit der Methode Samba gemacht, bei der sie meistens nach eigener Aussage deutlich weniger profitiert haben als Oliver Samba und seine Brüder. Oder mit dem angeblichen Umgangston, den André Alper, der lange für Rocket das Thema Online-Marketing vorangetrieben hat, mir gegenüber so beschrieben hat.
Also, wenn er mich angerufen hat, war tendenziell sozusagen der Schweiß von meinem Telefon danach runtergeperlt.
Im Zweifel sei er immer angeschnauzt worden, sagt André Alper. Aus seiner Sicht war es aber wichtig, sich davon nicht einschüchtern zu lassen.
Das heißt, er brauchte auch schon jemanden, der sich da halt dagegen halten kann. Und gleichzeitig hatte er dann manchmal eben auch einen Treffer gelandet, hat dir irgendwas gezeigt, was du nicht gemacht hast, was du aber hättest machen sollen. Und ich so, fuck, Alter, wie kann mir das entgehen? Ich mach das den ganzen Tag. Der Typ, der macht das nur so mit so einem Bruchteil seiner Aufmerksamkeit. Wie kann er das entdeckt haben? So, und ärgerst dich.
Diese Mischung aus Bewunderung der Oliver Samwaschen Intelligenz einerseits und der Ablehnung seines Vorgehens in vielen Situationen andererseits habe ich ganz oft gehört. Letzteres soll es auch gewesen sein, was damals bei Rocket zu Problemen führt. Damals gibt es drei Geschäftsführer: Rocket-Gründer Christian Weiß, Uwe Horstmann und den Marketing-Experten Florian Heinemann, einen langjährigen Weggefährten von Oliver Samba. Wenn Oliver Samba in der Bar des Hotels The Charles sitzt und mit Hilfe von Zuckerpäckchen erzählt, dass es neben den Samba-Brüdern langfristig gleichberechtigte PartnerInnen geben soll, dann wären diese drei die naheliegendsten Kandidaten. Doch Rocket soll damals noch einen weiteren Geschäftsführer bekommen, Alexander Kuttlich. Der arbeitet damals schon seit einigen Jahren beim Medienkonzern Axel Springer. Angefangen hat er dort als Assistent von Vorstandschef Matthias Döpfner im Jahr 2005. Damals wollte Axel Springer den Fernsehsender Pro7Sat1 übernehmen, bekam dafür aber keine Genehmigung von den zuständigen Regulierungsbehörden. Um trotzdem unabhängiger vom Printgeschäft zu werden, zu dem damals Zeitungen wie Bild, Welt, Berliner Morgenpost oder die Fernsehzeitung Hört zu gehören, investiert der Konzern in den darauffolgenden Jahren immer stärker in Digitalfirmen. Ich hatte euch ja erzählt, dass Springer unter anderem auch für StudiVZ geboten hat. Aber Springer kauft auch Firmen wie den Preisvergleich Idealo oder die Stellenbörse Stepstone. In dieser Zeit kommt Alexander Kuttlich angeblich auch das erste Mal mit Oliver Samba in Kontakt. Denn der präsentiert den Springer-Leuten praktisch einmal im Quartal die spannendsten Startups aus seinem Portfolio, wie die Suchmaschine Trivago, und versucht umgekehrt, Alexander Kuttlich zu Rocket Internet zu locken. Doch der sagt anfangs angeblich ab und wechselt stattdessen zur Springer-Tochter Zanox. Das Unternehmen ist eine Plattform für Affiliate-Marketing, über die sich Startups Reichweite einkaufen können. Für Rocket-Firmen ist Zanox damals ein extrem wichtiger Baustein im Marketing. Ich schätze, dass Alexander Kuttlich damals gesehen hat, wie rasant sich Unternehmen wie Groupon oder Zalando entwickeln und dass er sich deswegen letztlich doch für Rocket Internet entschieden hat. Bei Rocket soll er als vierter Geschäftsführer einsteigen. Er trifft sich mit Uwe Horstmann, Christian Weiß und Florian Heinemann. Er will seine künftigen Kollegen schon mal kennenlernen. Ich habe gehört, dass er damals mehrere Monate Kündigungsfrist in seinem Arbeitsvertrag hat und daher erst am 1. September 2011 bei Rocket Internet anfangen kann. Aber da hatten die drei längst andere Pläne. Im Dezember 2011 platzt in Berlin die Bombe. Geschäftsführer Christian Weiß wird Rocket Internet verlassen. Und mit ihm kündigen auch rund 20 Mitarbeitende. Alle an einem Tag. Das sind knapp 10-15% der gesamten damaligen Belegschaft. Was damals noch nicht öffentlich wird, auch Florian Heinemann verlässt Rocket Internet, nachdem zuvor auch schon im Sommer Uwe Horstmann gegangen war. Von den vier Geschäftsführern von Rocket ist plötzlich nur noch der erst wenige Wochen zuvor gestartete Alexander Kuttlich übrig. Das war der einzige Tag, an dem ich Olli habe schwächeln sehen, hat mir ein Gesprächspartner erzählt. Andere Ex-Mitarbeitende bestätigen das. Am Anfang habe Oliver Samba gar nicht glauben können, was da gerade passiert. Denn die Kündigungen kamen nicht von irgendwem. Es waren langjährige Wegbegleiter, es waren die Wissensträger, es war ein Stück weit das Herz von Rocket. Es waren die Leute, die er im Kopf gehabt haben dürfte, als er mit Zuckertütchen im Gespräch mit dem Manager-Magazin die mögliche zukünftige Struktur von Rocket skizzierte. Speziell Florian Heinemann war für ihn vermutlich mehr als ein Mitarbeiter, auch wenn das in Oliver Sambas Verhalten angeblich nicht immer so sichtbar wurde.
Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt, auch dadurch, dass wir beide bei der gleichen Stiftung waren, Studienstiftung des Deutschen Volkes, und die Stipendiatengruppe traf sich immer einmal im Monat während des Semesters bei Professor Albach. Der ist jetzt gerade gestorben, so ein legendärer deutscher BWL-Professor. Und dieser Professor Albach betreute halt die Studienstiftler und lud halt einmal im Monat zu sich nach Bonn ein. Und dann waren wir da oben eben und dann sind wir auch zum Teil da zusammen hingefahren. Naja, und so haben wir uns halt kennengelernt, ne, und haben uns auch so ganz gut verstanden. Also hatten jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun, aber hatten, glaube ich, eine gewisse Sympathie füreinander. Ja.
Das ist Florian Heinemann. Ich habe ihn vor einigen Monaten in Berlin getroffen, um mit ihm über diesen Wechsel zu sprechen. Wir haben uns in den Räumen von Project A getroffen. Das ist der Wagniskapitalgeber, den er gemeinsam mit Uwe Horstmann und Christian Weiß sowie Thies Sander, dem Gründer des ebenfalls zum Samwer-Reich gehörenden Top-Tarif, aufgebaut hat. Das nötige Startkapital kommt damals vom Handelsunternehmen Otto. Die sehen natürlich auch, dass Rocket gerade mit Zalando einen Konkurrenten aufbaut und wollen selbst stärker im Digitalgeschäft mitmischen. Später beteiligt sich auch noch Axel Springer an Project A, nachdem es in früheren Jahren angeblich auch mal Überlegungen gab, bei Oliver Samwer zu investieren.
Das sollte eigentlich so eine Art nettes Rocket werden mit einem gewissen E-Commerce-Fokus. Das war eigentlich so die Ursprungsidee.
Oliver Samwer muss diese konzertierte Aktion als schweren Verrat empfunden haben, zumal er ganz offensichtlich völlig überrascht wurde. Was mich wiederum wundert, im Grunde finde ich, ist er nämlich selber schuld. Zumindest wenn das stimmt, was ich gehört habe. Damals war es üblich, dass die Geschäftsführer von Rocket zu einem kleinen Prozentsatz an Gründungen des Unternehmens beteiligt wurden. Das war auch bei CityDeal so. Nach dem Verkauf an Groupon bekamen Florian Heinemann und Co. damals angeblich ihren Anteil. Im Gegenzug soll Oliver Samwer ihnen dann das Gehalt gestrichen haben, frei nach dem Motto, ihr habt doch gut verdient an CityDeal. Bis März 2012 arbeitet er mit Florian Heinemann noch gemeinsam weiter. Dann trennen sich ihre Wege. Ich habe natürlich versucht, mit beiden darüber zu sprechen. Florian Heinemann wollte sich dazu genauso wenig äußern wie Oliver Samwer. Aber ich habe Florian Heinemann gefragt, wie er rückblickend auf den Schritt blickt, den Wagniskapitalgeber Project A zu gründen und dabei so viele Leute von Rocket Internet mitzunehmen.
Ich glaube, jeder muss ja letztendlich für sich selbst schauen, was ist das richtige Setting für einen selbst. Und ich glaube, jeder von uns hatte eine gewisse unternehmerische Ambition. Ne? Und es ist ganz klar, wenn du jetzt mit Olli arbeitest oder für Olli arbeitest, dann ist es völlig klar, wer da sozusagen derjenige ist, der die Richtung vorgibt. Und die ist ja auch häufig gut. Ne? Olli ist ja auch, das muss man mal sagen, wirklich ein sehr beeindruckender Unternehmer. Und es gibt ja auch sehr viele Leute, die deutlich, deutlich schlechter sind, die versuchen, irgendwelche Richtungen vorzugeben. Ne? So, insofern ist das eigentlich schon okay, weil, wie gesagt, hat man jetzt mit jeder Entscheidung immer 100%ig, war man da d'accord, nee. Aber ich meine, die unternehmerische Leistung ist, glaube ich, nicht klein zu reden. Und insofern war das grundsätzlich schon okay. Aber wie gesagt, für uns war halt wirklich so das Ding, du willst, wenn du dein eigenes Setting gestalten kannst, so diese unternehmerische Freiheit, die ist schon sehr hoch zu bewerten, würde ich sagen. Ja, also jetzt ich bei mir zumindest, das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage. Und das sorgt dann schon letztendlich für deutlich mehr Zufriedenheit irgendwo. Ja, aber das ist dann, wie gesagt, eher eine Entscheidung für diese etwas größere unternehmerische oder vollständige unternehmerische Freiheit als jetzt dagegen, so dass das vorher jetzt irgendwie ganz schlimm war. Also wie gesagt, ich glaube, wenn Leute jemanden verlassen oder hier auch Project A verlassen, dann muss man sich halt immer fragen, ist das jetzt etwas, was wir hätten verhindern können oder wollen? Aber ich finde, gerade wenn Leute sich selbstständig machen und was Unternehmerisches tun, dann begrüße ich das eigentlich immer.
Wie gesagt, das Jahr 2011 ist das Jahr der Wendepunkte für Oliver Samwer. Er startet die Internationalisierung der Klonmodelle, scheitert mit dem Verkauf von Wimdu an Airbnb und verliert gleichzeitig einen Großteil seiner vermutlich wichtigsten Mitarbeitenden. Und als wäre das nicht schon genug, erscheint am 22. Dezember 2011 abends ein Artikel auf TechCrunch. Es ist kurz vor Weihnachten. Es ist ein Zeitpunkt, an dem das Jahr gedanklich langsam ausklingt, an dem man sich auf die Zeit mit der Familie freut. Aber der Autor des Artikels hat noch ein besonderes Geschenk für Oliver Samwer dabei. Eine geleakte E-Mail. Oliver Samba bezeichnet sich in dieser Mail als der aggressivste Mann im Internet. Er würde sterben, um zu gewinnen, und er erwarte dasselbe von den Mitarbeitenden. Es ist eine lange E-Mail. Sie soll vermutlich motivieren, aufrütteln, Druck erzeugen. Aber am Ende bleiben über die Grenzen der Gründerszene hinaus nur zwei Bruchstücke hängen. Der Teil mit dem aggressivsten Mann im Internet und ein zweiter, der bis heute immer wieder in Geschichten über ihn auftaucht. Denn in der Mail schreibt Oliver Samba: "The time for Blitzkrieg must be chosen wisely." Der Text sei in holprigem Englisch geschrieben, notiert der Autor des Artikels noch. TechCrunch hat auch Oliver Samba um eine Stellungnahme gebeten. Dieser entschuldigt sich für die Wortwahl. Er wisse, dass es ein Fehler war. Oliver Samba schreibt, dass er die Mail im Oktober 2011 geschrieben habe. Damals will Rocket Internet nach den Zalando-Klonen auch noch Kopien des Online-Möbelhändlers Home24 in der Welt ausrollen. In seinem Enthusiasmus habe er sich im Ton vergriffen, schreibt Samba. Vielleicht ist das Datum Karma. Oktober 2011. Das war der Monat, in dem auch die Gründerkonferenz an der WHU stattfand. Das war der Monat, in dem er dem Journalisten Mike Butcher ein Interview verweigerte. Ich glaube, ihr könnt euch denken, wer es war, der am 22. Dezember 2011 die Blitzkrieg-Mail von Oliver Samba enthüllt hat, oder? Wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, ob ihm die Veröffentlichung geschadet hat oder nicht, gehen die Meinungen auseinander. Einer meiner Gesprächspartner sagte, er glaube, dass sie ihm sogar eher genützt habe, weil es viele junge Menschen gab, die sich von dieser Art des Selbstbewusstseins angelockt gefühlt hätten. Auch innerhalb von Rocket Internet nimmt man es damals eher gelassen, ist mein Eindruck. Ein Ex-Mitarbeiter schrieb kürzlich bei LinkedIn, man habe die Mail sogar immer als Song über Kopfhörer gehört. Denn den hatte ein Künstler nach Bekanntwerden erstellt und bei Soundcloud hochgeladen.
The time for the Blitzkrieg must be chosen wisely. I'm ready, anytime.
Das Jahr 2011 ist ein Jahr der Wendepunkte. Am Ende des Jahres hat Oliver Samba einen großen Teil seiner wichtigsten Mitarbeitenden verloren. Und es ist klar, dass es mit dem dann als Project A firmierenden Wagniskapitalgeber einen weiteren Konkurrenten geben wird. Er hat es sich mit einem der einflussreichsten Tech-Journalisten Europas verscherzt und noch dazu hat er mit einem Begriff aus der Zeit des Nationalsozialismus über die Gründerszene hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Oliver Samba musste feststellen, dass die US-Startups inzwischen ihre Taktik ändern bei der Eroberung des europäischen Marktes. Und er hat eine mutige Wette platziert, nämlich dass sich die Gründung von Startups industrialisieren lässt. Ein Jahr später wird sein neuer Geschäftsführer Alexander Kuttlich auf der Rocket-Weihnachtsfeier 2012 eine Ansprache halten. Er wird sich umschauen und den Mitarbeitenden eine Frage stellen. Wer von euch war letztes Jahr schon hier? Es werden ein paar Hände gehoben werden, aber die meisten werden unten bleiben. So hat es mir jemand erzählt, der dabei war. 12 Monate nach der Rebellion wird Rocket Internet eine andere Firma sein. Denn nach dem Weggang stand eine Entscheidung im Raum. Entweder machen wir Rocket Internet jetzt platt. Oder wir bauen es neu auf. Und zwar richtig. Das war die 5. Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, wie immer in die Shownotes gepackt. Und natürlich haben wir auch die 3 Samba-Brüder für diese Episode angefragt und ihnen auch Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss haben wir allerdings keine Antwort bekommen. Die nächste Folge von OMR Rabbit Hole gibt es am 14. August. Wir verabschieden uns bis dahin in eine kleine Sommerpause, die wir dazu nutzen werden, den vielen Hinweisen nachzugehen, die ihr uns geschickt habt, und die vielen Ideen zu prüfen, die ihr für den Rest der Staffel noch hattet. Danke schon mal an dieser Stelle für all das Feedback, was wir von euch bekommen haben. Das hat uns wirklich sehr gefreut und war auch häufig sehr hilfreich. Und natürlich haben wir uns etwas überlegt, um euch die Zeit etwas zu vertreiben. Also behaltet den OMR Rabbit Hole und unsere Social-Kanäle im Blick. Also, wir hören uns am 14. August wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
OMR Rabbit Hole, die Samba Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hardy Haufe. Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.